Es ist Samstag, der 30. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was so gesellschaftlich, feuilletonistisch, popkulturell liegen geblieben ist. Was gibt es im Bereich des Fernsehens und des Films zu besprechen? Und das kann man mit diesem Mann ganz hervorragend. Wie gut er das kann ich regelmäßig verfolgen, wenn er mit Arne Wielander zusammen in meinem Lieblings-Film- und Fernsehpodcast der Freiwilligen Filmkontrolle spricht. Außerdem ist er Autor, Redakteur beim Rolling Stone Magazine. Ganz fantastisch. Schön, dass er da ist. Sasa Niasiri, herzlich willkommen.
Hallo Micky, schön bei dir zu sein.
Du hast mich direkt mit den wichtigsten Informationen versorgt. Ich habe dir gesagt, es ist ein Mann offensichtlich jetzt belangt worden, der Tupac Shakur umgebracht haben will oder zumindest sagt, er saß im Auto, als es geschah. Und du hast gleich gekontert und hast gesagt, ja, U2, die spielen gerade in Los Angeles, führen sie Achtung Baby live vor in diesem Sphere, in diesem, nicht Los Angeles, Las Vegas ist es, ne? Dieses Riesending, diese Kuppel, was ist das da, was machen die da?
Also wir können gerne auch über beides reden, aber fangen wir mal mit U2 an. Also Tupac ist ja auch ein super Thema, ne? Also gerade wenn ein Mörder gefasst wurde. Also U2 führen im sogenannten Sphere, das ist ein 100 Meter hoher Dome in Las Vegas auf dem Strip, ihr Achtung Baby Album auf. Das ist am Freitagabend geschehen, also gestern. Und man konnte noch nicht sehen, weil das halt sozusagen zeitverschiebungsmäßig noch nicht drin ist. Aber die haben da sich einiges für bemüht. Ich bin nicht ganz sicher, warum die jetzt Achtung Baby beschlossen haben, dort aufzuführen. Es ist natürlich ihr beliebtestes Album, aber es passt eigentlich nicht wirklich zu Las Vegas. Es ist ja eigentlich eher ein Berlin-Album gewesen.
Berlin, ne?
Ja, genau. Ja. Das haben die also in Berlin aufgenommen. Wobei man muss auch sagen, dass Bono, also es heißt immer so, die waren ja während des Mauerfalls in Berlin, aber die sollen da gar nicht so gut zurechtgekommen sein. Es soll zu kalt gewesen sein. Dann sind sie nach Marokko gegangen und so weiter. Und jetzt bringen sie...
Ja, das ist auch gut.
Ja, da haben sie immer Mysterious Ways aufgenommen in Marokko. Aber die haben dann sozusagen dann das ganze Prinzip jetzt, Achtung Baby, nach Las Vegas verfrachtet und dem Ganzen, die haben auch eine Single rausgebracht am Freitag, Atomic City. Mhm. Da geht es ja dann irgendwie darum, dass halt sehr viele Tests in den 50er Jahren, also thermonukleare Tests in Las Vegas stattfanden und man von überall aus diese Riesenwolke gesehen hat. Die packen da extrem viel zusammen.
Okay, okay. Und das hat dann Bono alles erklärt, oder was?
Ja, ach, der hat dann irgendwie, der erzählt jetzt davon, das passt gar nicht zu denen, der sagt jetzt auch irgendwie, wir sind jetzt nicht mehr der Atomenergie so abgewandt, wir erkennen jetzt auch die Vorteile darin und deswegen auch die Atomic City. Aber Achtung Baby, wenn das für irgendwas stand, ne, dann war das ja das Ende des Kalten Krieges, 1991. Und wenn es jetzt wieder um Atombomben geht und jetzt die Atombomben, wie man sie nutzen kann oder nicht, ich finde das ein bisschen konstruiert, ehrlich gesagt.
Ja, wirkt ein bisschen so, ne? Aber die Atombombe ist in diesem Kinosommer ja nun auch neben der Farbe Pink die Dominante gewesen. Von daher haben sie wahrscheinlich kurzfristig gesagt, komm, das hört sich irgendwie gut an, das passt. Aber ein bisschen seltsam ist es tatsächlich schon. Ich wollte eigentlich nur kontern und sagen, also es ist jetzt jemand, der sich jetzt verantworten muss für den Mord an Tupac Shakur. Und wir alle haben immer gedacht, es sei das Biggie-Lager gewesen, weil diese beiden Tode lagen ja zeitlich relativ dicht beieinander. Aber es ist wohl ein ehemaliger Los Angeles Crips Member, der in dem Auto saß, und die Geschichte dahinter war wohl einfach nur, dass Tupac Shakur irgendjemanden verwemst hat an dem Abend oder wenige Stunden davor. Und dann haben sie Stunden später gesagt, jetzt müssen wir uns ja irgendwie auch mal erkenntlich zeigen. Und dann haben die sich mit dem Auto auf die Spuren Tupacs begeben und an einer Ampelkreuzung haben sie ihn dann tatsächlich auch erwischt. Ja. Und dieser Mann, Keith Davis, der ist der Einzige, der noch lebt, der an Bord dieses Autos war. Denn dieser Neffe, der da verprügelt wurde, der ist schon 1998 bei einem anderen Shooting. Also man könnte in den USA sagen, er ist eines natürlichen Todes gestorben.
Ja, weißt du, ich finde das so interessant in diesem Fall, da habe ich immer nachgedacht und ich habe auch ganz schnell, was ist ja, die Nachricht ist ja noch nicht so alt, ich habe mir ehrlich gesagt bei Wikipedia mal geguckt, List of Murdered Musicians, die haben jetzt ja alles eine Liste, ne?
Ja.
Und tatsächlich waren sowohl Biggie als auch Tupac so die wirklich letzten Prominenten, wirklich prominent, man sollte so Leute ja nicht werten, ne? Aber wirklich prominenten Musiker, die getötet wurden. Und weißt du, was Interessante ist, in diesem Fall von Tupac Shakur, wenn du dir mal anguckst, welche anderen prominenten Musiker ermordet wurden, also John Lennon durch Mark David Chapman oder Marvin Gaye durch seinen Vater, das sind alles Leute, die sie entweder gestellt haben oder mit Absicht gestellt haben, weil sie berühmt werden wollen, weil sie ein Idol getötet haben. Ne? In dem Fall von diesen Crips, ne? Jetzt diesem anderen, diesem Gangmitglied, Ja. Der hat den nicht idolisiert, der wollte ihn einfach aus dem Weg räumen. Der wollte ja nicht gefasst werden. Richtig. Und das ist halt ein Unterschied gegenüber, auch wenn man sowas nicht werten sollte, wie Menschen getötet werden oder was Menschen damit erreichen wollen. Der hat ihn einfach nur genervt und wollte ihn weghaben. Das ist so krass.
Es ist ja schon fast angenehmer Pragmatismus, muss man sagen. Ja. Gar nicht Geltungsdrang und Narzissmus, sondern einfach mal so das ganz Klassische, die Ganglogik, würde man sagen, in dem Zusammenhang.
Ja, total.
Aber sind, weil du das gerade sagst, also sie waren ja noch keine richtigen Prominenten, aber in der Rap-Szene in den letzten Jahren sind wahnsinnig viele erschossen worden. So Leute, keine Ahnung, Lil Snoop und wie sie alle heißen. Aber die waren alle immer, wie man so im Englischen sagt, on the verge of being famous. Die waren dann so in kleineren Klicken schon einigermaßen so achtelprominent, aber bevor sie richtig prominent werden konnten, wurden sie auch schon niedergemäht. Das ist der Unterschied zu Tupac oder
allerdings.
Biggie.
Ja, das ist komisch, ne? Weil man sollte ja irgendwie denken, wenn die on the verge sind, gibt es schon Management oder irgendwie so ein soziales System, dass sie zumindest damit locken kann, dass sie halt, wenn sie irgendwie keine Scheiße bauen oder sich nicht in bestimmte Systeme hineinverwickeln lassen, dann auch gut absagen können. Aber irgendwie kommt man da ja anscheinend nicht raus. Aber was, wir können das ja nicht wirklich beurteilen, wir stecken da ja nicht drin. Ne? Das ist halt ein ganz anderes Leben.
Ich erinnere mich mal an einen sehr schönen Satz, den mein Freund, der Musiker Till Hoheneder, gesagt hatte. Also auch, er ist auch Stand-Up-Comedian, saß er mal in einer Lanz-Sendung, damals, als solche Leute noch eingeladen wurden zu Lanz, saß er zusammen mit Heino. Und Heino, der damals auch schon ungefähr 80-jährige Heino vor 15 Jahren, sagte dann, ja, mein Freund, ich war damals prominenter und wichtig, habe mehr Platten verkauft als John Lennon. Und dann sagte Till zu ihm, ja, und sie mussten doch nicht mal dafür abgeknallt werden. Ist doch toll.
Und was meinte er dann? Schön.
Ich glaube, Heino war komplett entsetzt. Also fertig mit der Welt. Sag mal, ein letztes, bevor wir einschalten. Hast du, weil ich gerade Heino sage, das mitgekriegt, dass Heino jetzt ein Album hat, Lieder meiner Heimat? Und dann sind aber nur so Ballermann-Songs drauf wie Geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich. Hast du es mitbekommen? Lieder meiner Heimat, ja.
Also ich habe schon mitbekommen, dass er jetzt irgendwie vielleicht auch so als Protestnummer, weil er ja gerade auch den Shitstorm erlebt hat, dass er schon versucht hat, mit der Mallorca-Nummer, die Mickey Krause-Nummer halt irgendwie jetzt durchzustarten. Aber wie jetzt darauf kommen soll, dass irgendwie Schinkenstraße oder seine neue Heimat sein soll, das verstehe ich jetzt auch nicht. Das haben sie ihm wahrscheinlich eingeredet. Das versteht er wahrscheinlich selber nicht.
Fun Fact des Tages.
Alter, wie das wabert. Die Lavalampe wird 60 Jahre alt und das Monopol-Magazin schreibt darüber. Vor 60 Jahren erfand ein britischer Pilot die Lavalampe, die sofort den Nerv der Hippie-Bewegung traf und seither mal stark, mal schwächer in der Popkultur leuchtet. 1963 kam das erste Modell auf den Markt und es war ja das Jahr, in dem George Macunias das Fluxus-Manifest vorstellte, die Dekade, in der Designer wie Werner Panton die Zukunft als flauschig amorphe Lounge-Landschaft imaginierten, die Ära der Weltraumerkundung und ersten Mondreisen. Also was das angeht, wäre die Lavalampe doch jetzt gerade wieder total up-to-date, denn die Mondreisen sind auch gerade wieder total hip.
Ja, und die sehen ja auch aus wie Atompilze, ne? Aber ich sag dir mal was, ne?
Stimmt.
Hast du mal so eine Lampe mal gekauft? Hast du mal so eine Lampe?
Ja, für meine Tochter zum Geburtstag, zum achten Geburtstag, jetzt gerade, also, steht bei ihr im Zimmer.
Okay, dann ist vielleicht die Technik besser geworden. Also wenn du die gekauft hast in den 90er Jahren, ne? Und die angemacht hast, das dauert ewig, bis diese Lampe warm wird und diese Eier da drin sich bewegen, ne? Und es wird ja in diesem Text auch immer gesagt, irgendwie, ja, in Kombination mit Drogen kann das gut funktionieren, aber bis das Ding dann irgendwie heiß ist und sich bewegt, ist die Drogenwirkung ja auch weg, ne? Und diese Technik dahinter, hydrophober Wachs am Boden erwärmt, ne, erkältet und wieder sinkt, ich finde das irgendwie schwierig. Und ich weiß nicht, was mich viel mehr als Kind fasziniert hat, das kennst du ja auch noch, ne, wir sind ja so ein ähnlicher Jahrgang, ne, und es gab früher, also ich komme ja aus Norddeutschland, Oldenburg-Wilhelmshaven, die Ecke, gab's bei dir auch die Nanunana-Läden oder ist das eine norddeutsche Eigenheit?
Doch, Nanunana, ja, absolut, ja. Doch, die gab's auch in Kassel-Brauxel auch.
Ja. Achso, okay, gut, und da konnte man diese Kristallkugeln kaufen, diese Kristallbälle, ne, diese aussahen wie die Süßigkeitenautomaten, weil die unten aus dem Podest hatten. Die waren auch eigentlich viel, viel geiler, weil da konntest du die Hand drauflegen, da haben sich die Blitze mitbewegt und so. Diese Lavalampe.
Die sind super.
Ja, das hat ewig gedauert. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das heute verbessert.
Und dann gibt es doch noch diese Kippdinger, die also eher so ein Zylinder, der aber quer ist und der so eine Flüssigkeit, so eine blaue Flüssigkeit hat, weil du hast ja gerade schon so ein bisschen das Maritime angesprochen, die dann so von links nach rechts rüber wabert, wie auf so einer Wippe da drin. Die Dinger werden auch nicht mehr gebaut, glaube ich. Kennst du die noch? Weißt du, was das ist?
Das weiß ich nicht mehr.
Nee, das weißt du nicht. Okay, weil die sind auch toll. Meine Frau ist total begeistert davon. Die will unbedingt, dass ich ihr da sowas mal organisiere, aber ich weiß gar nicht. Ich kenne noch nicht mal den Namen dafür, für die Teile. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber was was meine Tochter angeht, die ist mit ihrer Lavalampe wirklich sehr, sehr glücklich. Und die Lavalampe wird halt auch sehr, sehr schnell so warm, dass dann das Ganze sich bewegt, was auch wichtig ist, weil sie ja, die Drogen müssen bei ihr auch sehr, sehr schnell wirken, bevor sie dann ins Bett muss. Das ist ja klar. Ne? Können wir ja nicht ewig warten, irgendwie bis das anschlägt. Das
aber Zeug. Die machen keine Geräusche, ne? Diese Lavalampen, oder?
Nein, 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 die machen keine Geräusche, aber die sieht wirklich spektakulär aus. Die hat so pink und dunkel lila und so. Sieht ganz gut aus. Also ist ein tolles Deko-Element, muss man sagen.
Die Schlagzeile des Tages.
Das wird natürlich den Musikredakteur jubeln lassen. NSYNC melden sich mit Better Place zurück. Das berichtet NTV. Einst liefern sich NSYNC mit den Backstreet Boys ein Boyband-Battle. Doch seit über 20 Jahren ist es still um die Band, wenngleich aus ihr natürlich Superstar Justin Timberlake hervorgeht. Jetzt aber tut sich die komplette Gruppe abermals zusammen für einen Song namens Better Place. Es wird aber wohl bis auf weiteres kein Album und keine Tour geben. Da muss ich den Leuten gleich den Zahn ziehen. Und die Frage, wie dringend nötig war dieses Comeback?
Also ich glaube, also Justin Timberlake, der hat ja so eine Trolls-Erfahrung. Das ist ja so ein Soundtrack-Song aus dem Film. Ja. Ne? Und der hat ja irgendwie eine der Hauptrollen auch gesprochen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde den Song nicht schlecht. Also wenn man den hört, der hat so ein bisschen was, weil wir gerade über Lavalampen auch geredet haben, so ein bisschen was Retro-Futuristisches. Ich glaube, der hätte sehr gut geklungen, wenn die den von Daft Punk hätten produzieren lassen, die es ja nicht mehr gibt, weil gerade so der Chorus halt irgendwie so was Space-Ages hat. Ne? Was ich Interessantes finde, ich weiß, also Justin Timberlake, der hat das eigentlich nicht nötig. Ne? Er ist von allen Leuten, die aus Boygroups ausgestiegen sind, der mit Abstand erfolgreichste, viel größer als Robbie Williams.
Sogar noch größer als Robbie Williams, genau. Ja,
weil Robbie Williams, der hat es in den USA nie geschafft. Ne? Und Take That ja auch nicht. Aber Justin Timberlake hat halt global funktioniert. Der ist größer als Robbie. Und der bringt sich hier trotzdem relativ dezent ein. Also ich habe darauf geachtet, der singt doch erst die zweite Strophe. Also er hätte ja auch als Leadsänger sofort einstellen können, alle so platt machen können. Aber das hat er gesagt, das braucht er nicht. Ich finde es halt so lustig, es gibt irgendwie auf Instagram so ein Making-of von diesen Studioaufnahmen. Erstens, einer von denen sieht aus wie Alec Baldwin. Ich frage mich, ob der da jetzt mitmacht. Irgendwie, also die sind alle ganz anders gealtert als er. Ne?
Ja,
also als wenn die wirklich auch Alec Baldwin alter. Und dann gibt es da halt diesen Making-of, wie die im Studio, also ein bisschen wie die Daddies da rumhängen. Ich musste da fast so ein bisschen dran denken, so wie an Fraktus, weißt du, als die so bei U96 im Studio waren, bei Alex Christensen. Ne? Also irgendwie so ein Aufnahmetyp, der drinsteht und irgendwie so die Hände, den Kopf in den Händen vergräbt und den Jungs irgendwie nicht so richtig sagen will, dass es nicht so richtig funktioniert. Aber ich finde den Song nicht schlecht.
Ja, das Gemeine an dem Konstrukt Boyband ist natürlich, dass es einfach grundsätzlich eine Halbwerts, also die Halbwertszeit ist natürlich geringer. Ne? Ich meine, es ist ja schon immer sehr schrecklich, wenn man so Hair-Metal-Bands altern sieht. Wenn du dann so mit 70er hast, die immer noch so auftupierte Haare haben oder gefärbt oder so, das ist immer schon würdelos. Aber Boybands ist natürlich auch ganz schlimm, weil du bist natürlich mit Mitte 40 jetzt nicht mehr im ganz klassischen Sinne ein Boy und die haben dann alle schon so eine leichte Kiepe oder so und oder du sagst ja, eine sieht aus wie Alec Baldwin. Ja. Das ist natürlich fantastisch. Rust und oh Gott. Thoughts and Prayers. Schöne Grüße auch an Tupac. Und dann hast du immer einen, wie du ja richtigerweise sagst, bei dem hat man das Gefühl, also die anderen haben total Bock. Ja. Und bei dem einen ist er schon irgendwie eher Charity, ne?
Ja, das ist richtig schlimm. Das heißt, bei den New Kids war das ja auch richtig am schlimmsten. Ich habe ja auch New Kids on the Block Erfahrung, also sozusagen auch damalige Erfahrung. Ich war meiner damaligen Freundin Kerstin, das war im April 91 beim New Kids Konzert in Bremen.
Ja.
Und das war mir so peinlich, ne? Ich war da 15, dass ich irgendwie ich habe mir extra auf meine Jacke so einen Cure-Aufnäher drauf genäht. Oh. Damit die Leute ja nicht denken, dass ich New Kids Fan bin.
Was in der Resistance.
Nicht ausziehen.
Ja.
Ich war in der Resistance und dann dieser stickig heißen Bremer Stadthall. Man hat das Gefühl, dass die ganzen Ventilationssysteme alter Stadthallen damals auch noch gar nicht so gut waren.
Ja.
Und da habe ich dann versucht, irgendwie dann Kante zu zeigen. Und bei den New Kids, das merkst du denen an. Also es gibt ja sowieso diesen einen Wahlberg da drin, Donny. Mhm. Ja. Und den merkt man ja auch an, dass er sowieso schon total grantig ist, weil er nicht die große Karriere gemacht hat, sondern Mark. Ja. Und wenn du die jetzt alle siehst, der tut mir richtig leid.
Machen die das jetzt gerade oder was? Sind die jetzt wieder unterwegs?
Ja, ich weiß nicht, ob die das gerade machen, aber die waren vor einiger Zeit und einer von denen hat ja auch sein Coming-out gehabt. Also endlich hat sich auch mal einer getraut, halt irgendwie zu sagen, dass es natürlich okay ist, wenn Frauen auf ihn stehen, aber er das halt nicht erwidern kann. Ne?
Achso, ja, das stimmt. Ja. Wobei man in gewisser Hinsicht, zumindest was die Liebe angeht, gilt das für einige Boyband-Mitglieder, dass sie die Liebe in dem Sinne nicht erwidern konnten. Aber sie haben die, wie man so schön sagt, die Benefits haben sie durchaus noch mitgenommen.
Blattgold.
Verwirrung beim Deutschen Fernsehpreis. Wer war diese Frau neben Pilawa? Fragt sich die Bild-Zeitung. Und die Bild-Zeitung prahlt auch damit, dass sie wissen, wer es ist. Es war bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am Donnerstagabend so, dass zwischenzeitlich Ralf Schmitz durch die Reihen ging. Und dann setzte er sich so neben Jörg Pilawa und eine Frau, von der zunächst auch, also nicht alle wussten, wer das ist. Und dann war Jörg Pilawa irgendwann auf der Bühne und es ging darum, dass Jörg Pilawa an dem Abend irgendwie seinen 25. Hochzeitstag gefeiert hat oder so. Dann hat er von der Bühne in Richtung Publikum, wo diese Frau immer noch saß, neben Ralf Schmitz gesagt, ich kenne diese Frau nicht. So, ich weiß nicht, wer das ist. Und also er hat sich quasi distanziert, bevor er mit dieser Frau in Verbindung gebracht wird, in einem amorösen Verhältnis. Es ist aber, und das löst auch die Bild-Zeitung natürlich auf, es ist die Journalistin, Kolumnistin und Autorin Silke Burmeester. Liebe Grüße, die war auch hier schon bei uns zu Gast. Wir lieben sie sehr, Palais Flux, tolle Organisation. Und ausgerechnet bei der, also das ist so witzig, weil Silke Burmeester ist natürlich ursprünglich ja auch Taz und Spiegel. Und ausgerechnet, die wird jetzt plötzlich zu so einer Art Covergirl der Bild-Zeitung. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Und die Bild-Zeitung hat schon fast ihr etwas mit Jörg Pilawa angedichtet. Also ist schon hart an der Kante.
Das taucht auch in meiner Twitter-Timeline jetzt am laufenden Band auf. Ich habe mir den Artikel dazu durchgelesen. Ich habe es erst gar nicht verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert ist. Ja. Ich habe das dreimal durchgelesen. Das war für mich so ein bisschen wie so Glitch in the Matrix mäßig. So Malkovich im 13. Ja. Stock, Harry Potter Gleis 9,5. Was redet Pilawa denn da? Also als hätte der irgendwie so einen Roboterausfall gehabt. So, Entschuldigung, ja. Jörg Pilawa. Aber als hätte der irgendwie den falschen Text gesagt, weil er gedacht hat, er müsste den sagen, aber ganz vergessen hat, in wem er sitzt. Ich musste ehrlich gesagt so ein bisschen auch an Joe Biden denken. Ich weiß, es ist ein bisschen hart, aber der war jetzt vor ein paar Tagen auch irgendwie in den Medien. Auf TikTok gab es ein Video, da konnte man wohl sehen, wie der so eine Konferenz gehalten hat mit wichtigen Leuten am Tisch. Und dann dreht er so sein Sprechkärtchen um. Das kann man natürlich heutzutage alles ranzoomen.
Ja.
Und dann siehst du da genau in 10 Steps, was der zu sagen hast. You enter the room. You say hello,
ach,
you say that. Ja, ganz, ganz schlimm, also richtig bedenklich. Ne? Also man weiß ja, dass Sleepy Joe, also man darf halt eigentlich den Namen nicht benutzen, weil er ja von jemandem benutzt wurde zuerst.
Aber keine Sorge, hier darf,
nennen sollte.
Hier darf man das.
Ja. Und, aber das hat mir so richtig Sorge bereitet bei Joe Biden. Und da dachte ich auch, das ist so ein Glitch in the Matrix oder halt so ein Glitch in the Old Age. Ich weiß nicht, und bei Pilawa, ich habe das, was war da? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum der das, wie man darauf kommen kann, sowas zu machen.
Bei Pilawa fand ich es vor allen Dingen bemerkenswert. Ich war ja im Saal und er hat eine wahnsinnig lange Rede gehalten. Er hatte sein Redeanteil war unfassbar lang bei dieser unfassbar langen Preisverleihung. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Sat.1 war ja der Ausrichter und die haben gedacht, pass mal auf, der kriegt hier bei uns, keine Ahnung, sagen wir 12 Millionen im Jahr. Wir lassen ihn jetzt so lange auf der Bühne, den lassen wir so viel erzählen, dass er wenigstens sein Geld wert ist. Und also diese Verleihung, ich sag's dir, also zunächst einmal das Positive. Die Frau vom Fernsehpreis hat, als ich mich doch sehr kurzfristig doch noch angemeldet hatte, weil ich meine Einladung eigentlich habe verfallen lassen, aber es waren von mir 2-3 Freunde da und da bin ich doch hingegangen. Die war super nett und hat mich auf einem super Platz platziert, dass ich bei meinen Kumpels sitzen darf. Also das war wirklich wahnsinnig nett und ein ganz toller Kontakt. Having said that, also rechts neben mir hat, ich nenne nicht den Namen, hat eine Ibuprofen genommen, weil es wirklich ihm körperlich wehtat nach 4 Stunden. Und andere haben Bepanthen gegoogelt. Es war, also sowas habe ich noch nicht erlebt, wirklich.
Du, das kann doch nur damit zu tun haben, dass, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Schwarm einen Fernsehpreis bekommen hat, oder?
Ja, das
da ist... Da haben die Kopfschmerzen eingesetzt.
Ja, das nicht? Ist so in die, also die Clique ist schon nicht so ganz falsch. Also sagen wir so, ich habe mich sehr gefreut, dass die Amazon-Doku, die Klimadoku von Joko gewonnen hat. Das fand ich The World's Most Dangerous Show. Das fand ich fantastisch. Es gab ein paar Highlights, aber wirklich mein heimliches Highlight ist der Text von Cornelius Polmer in der Süddeutschen Zeitung über den Fernsehpreis. Das hat mich dann doch im Nachhinein versöhnt. Er schreibt schon, der Text fängt schon toll an. Auf den Ortseingangsschildern der nach wie vor welteinmaligen Stadt Köln fehlt als Beigabe leider die Power-Vokabel Medienstandort. Das ist schon mal ganz, ganz toll. Dann beschreibt er unter anderem auch die Situation, bevor es richtig losgeht. Vor dem nicht weniger als legendären Fernsehhotel Savoy sind die Autogrammjägerinnen mit der bisherigen Ausbeute erstaunlich zufrieden. Frances Fulton Smith, Anastasia, nebenan im Weinhaus Vogel werden vom Mittelbau der Branche erste Nachmittagsbiere aggressiv angegangen. Und für die Verleihung in den MMC-Studios ist der Dresscode Casual Chic vorgegeben, weshalb man sich in einer interessanten Mischung aus Angst und Ahnungslosigkeit nun so angezogen hat, wie man vermutet, was das deutsche Fernsehen unter Casual Chic versteht. Es ist wirklich, es ist so ein wahnsinnig witziger Text, wirklich ja, großartig. Ja,
also meine Lieblingsstelle war die, als geschrieben wurde, dass für die Kategorie beste Dokumentation Reportage extra ein Flügel und der Schauspieler Sky Dumont aufgebaut werden. Man hat also den Schauspieler Sky Dumont extra aufgebaut. Also man neigt ja auch dazu, diesen alten Charmeur oder diesen grammelierten Charmeur halt irgendwie leicht zu veräppeln. Aber ich erinnere daran, er hat in, glaube ich, den beiden erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeit mitgemacht, weißt du ja. Also bei Otto der Film und Manitou. Und er ist ein Kubrick-Schauspieler.
Das ist richtig. Also, ja, ihr habt heute noch. Genau, ihr habt das ist ja ein Funfact, den habt ihr ja gerade eben, ihr habt ja Arne Villander und du, ihr blickt ja immer zurück auf Kinojahre und das habt ihr gerade jetzt im Jahr 1999 besprochen, unter anderem halt eben Eyes Wide Shut aus dem Jahr 99, was man nun wirklich auch als einen sensationellen Misserfolg bezeichnen kann.
Ja, ganz schrecklich.
Ja, aber er ist jetzt in der Tat Kubrick-Schauspieler, in diesem Falle musste er auf der Bühne stehen und sprach halt in der Kategorie beste Dokumentation und das war also inhaltlich nicht ganz einfach. Denn du hattest diesen Klavierspieler und den Gitarristen, sie spielten gefühlvolle Musik. Sky Dumonte darüber hinweg. Und du hast am Anfang Bilder gesehen, eine Doku über Butscha. Wirklich die härtesten Bilder, die schlimmsten Szenenbeschreibungen. Der Klavierspieler und der Gitarrist änderten nicht die Tonart, als die Bilder wechselten. Und direkt nach Butscha ist um Günter Wallraff und Burger King ging. Also Butscha und ein vergammeltes Brötchen waren also auch inhaltlich und akustisch auf einer Linie. Und alle saßen da und dachten so, hui. Schwieriger Übergang und so ging es dann.
War das dann, so Jazzgedudel da dann?
Ja, das war so gefühlvolle Musik. Das war so gefühlvolle Musik, die so ohnehin dramatischen Bilder dann ja nochmal zusätzlich verstärkt hatten.
Ganz schlechtes Zeichen.
Ja, das, in der Tat, ja. Also wirklich schwierig. 4 Stunden lang das Ganze, also holy fuck und interessant und das ist wirklich meine liebste Passage, weil sie auch nochmal, wir sprechen ja gleich noch über den Autorenstreik in den USA und dann schreibt Pollmer auch eine Sache, die ist natürlich absolut zutreffend. Er schreibt, auch das RTL Dschungelcamp erhält endlich seinen ersten Fernsehpreis und man verrät nicht so viel, dass selbst an dieser Stelle der Abend seine Probleme hat. Jens Oliver Haas als Head-Autor seit 20 Jahren wesentlich am Erfolg des Dschungels beteiligt, hatte sich im vergangenen Jahr mit letzten Hoffnungsschimmern und gegen jede Vernunft noch einmal zum Fernsehpreis geschleppt, um dort die Auszeichnung der in derselben Kategorie nominierten Kathi Hummels zu bezeugen. In diesem Jahr, das nun also auch sein Jahr geworden ist, war er schlicht nicht eingeladen. In diesen Tagen, in denen das Ende des Streiks der US-Autoren mit allgemeiner Erleichterung aufgenommen wird, verdient sich ja auch dies besondere Erwähnung. Hä?
Aber wie kann man denn nominiert sein und nicht eingeladen werden?
Naja, du bist ja in dem Falle ja nur Head-Autor dieser Produktion. Also stehen dann andere auf der Bühne.
Achso, okay. Verstehe.
Ja, stehen andere auf der Bühne, die das übrigens auch total verdient haben. Ja, Moderator Jan Köppen hat Sonja Zietlow gegrüßt, die nicht da war. Markus Küttner von RTL unter anderem. Also alles verdiente Leute, die natürlich diesen Preis total verdient haben. Aber dass der Head-Autor dieser Show genau gerade auch noch bei dieser politisch aufgeheizten Stimmung, man muss es jetzt nicht als Zeichen verstehen, aber dass da auch gar keine Sensibilität ist zu sagen, vielleicht wäre es mal ganz schlau, den wichtigsten Mann im Skriptum, ja, dass man den auch mit prämiert und auf die Bühne bittet oder mal wenigstens einlädt. Keine Chance. Also schon toll.
Ich dachte wahrscheinlich, er muss mitstreiken.
Ja, also wirklich faszinierend. Der Text von Pollmer ist sensationell, ist wirklich wahnsinnig gut. Und eins muss man noch zur Inspiration des Gesamten sagen. Und das ist auch leider kein positives Zeugnis. Denn Barbara Schöneberger hat gewonnen in einer Kategorie.
Und das fand ich am besten.
Sie war nicht da,
ach so.
Aber Hans Siegel, der Bergdoktor Hans Siegel, hat oben auf der Bühne eine WhatsApp, eine Dankes-WhatsApp von ihr vorgelesen. Und das war das einzige Mal, dass richtig gegeiert wurde. Das heißt, die stärksten Gags kamen von einer Person, die an dem Tag, an dem Abend überhaupt nicht anwesend gewesen ist, sondern einfach nur diese kleine Dankes-WhatsApp hat vorlesen lassen.
Aber das ist doch toll. Also sie hat ja quasi so, also wenn sie immer so stoisch halt den ESC moderiert, obwohl man ja schon ahnt, wie es mit Deutschland enden wird, das ist doch so, als würde man aus dem Krieg wegmoderieren, oder nicht? Also sie muss ja ständig das aushalten und strahlen halt über dieses absehbare Ende halt der Deutschen da irgendwie zu zeigen, die regelmäßig mindestens auf dem vorletzten Platz landen.
Das ist richtig, das härtet ab. Na, bei Barbara Schöneberger finde ich es sehr interessant, weil sie dann, sie hat ja sich jetzt erstmal aus der Preisverleihungsbranche bis auf Weiteres zurückgezogen. Und dann lief natürlich auch ein Einspielfilm, weil sie ja auch nominiert war. Und es wirkte sofort so, als sei sie verstorben. So, also weil sie an dem Abend halt einfach nicht da war. Und was man sagen muss, ja, es wird ja immer natürlich klar, weil Barbara Schöneberger in den letzten Jahren nur wirklich so ziemlich alles wegmoderiert hat an Preisverleihungen on und off camera. Das stimmt. Aber an einem Abend, wo sie nicht da gewesen ist, hast du auch gleich gemerkt, was fehlt. Denn eine Barbara Schöneberger, eine Frau von der Qualität einer Barbara Schöneberger, hätte den Laden natürlich komplett zusammengehalten. Und es war halt von Sekunde eins an null Energie im Raum. Und das hast du natürlich dann auch schon gemerkt.
Oh, das hätte ich gerne gesehen, Mensch, Mist.
Ah, nee, sei wirklich, also die 4 Stunden, nee, ehrlich, das hättest du nicht gerne gesehen, glaube ich. Vertrau mir da einfach, ich war da.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Urteil in Mannheim, Bettnachbarin im Krankenhaus, das Sauerstoffgerät abgestellt, 3 Jahre Haft. Das berichtet der Spiegel. Sie fühlte sich von den Geräuschen genervt. Eine 73-Jährige schaltete das Sauerstoffgerät ihrer Bettnachbarin ab. Nun ist sie wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Ja.
Weißt du, was mich erinnert hat? Das ist im Grunde genommen, weißt du, wie das ist? Das ist wie so ein Michael-Haneke-Film, ist das. Oh. Aber dann wäre sowas irgendwie so aus Liebe passiert und nicht irgendwie so aus Hass oder so. Und dann käme die Frau am Ende damit durch, die Täterin. Wenn das ein Tatort gewesen wäre, wäre man auf den Pfleger gekommen, man hätte wahrscheinlich den verhört und Pflegerverdacht gewesen und so weiter. Ja. So hätte man das dann halt irgendwie gemacht. Aber es ist schon echt eine bittere Geschichte, ne? Also,
man muss jetzt auch dazu sagen, dieses Sauerstoffgerät, also die Frau hatte Corona und das Sauerstoffgerät war halt einfach auch wirklich sehr, sehr laut. Das muss man auch mal jetzt einfach der Fairness halber dazu sagen. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt, so jetzt ist mal gut, das stellen wir jetzt mal ab über Nacht. Ne? Und dann hat sie das ausgemacht und und jetzt hat sie halt 3 Jahre ab wegen versuchten Totschlags.
Ich meine, wenn sie bestimmt auch unterhalten haben und die Ältere der beiden, hat er wahrscheinlich versucht, durch die Maske mit ihr noch zu reden, oder nicht? Oder meinst du, die waren wollte die nicht abnehmen oder so, hat dann wahrscheinlich nur so, also ein bisschen so dumbo-mäßig getrötet, ne? Hat irgendwie nichts gehört und so, dann kam dann nichts
durch. Oder vielleicht hat sie geschlafen, ne? Vielleicht hat die auch geschlafen oder so, ne? Also, das ist auch noch interessant, genau. Die ältere Patientin war wegen einer schweren Corona-Erkrankung auf ein Sauerstoffgerät angewiesen, nachdem diese die Gesichtsmaske selbst mehrfach abgesetzt und Pfleger den daraufhin ertönenden lauten Alarmton ausgestellt hatten, stellte die 73-Jährige das Sauerstoffgerät ab, um weitere Störungen zu vermeiden. So, du weißt. Ich
wollte wahrscheinlich nur helfen.
Möglicherweise wollte sie nur helfen und wir sitzen hier gerade einem großen Justizirrtum auf. Aber diese Krankenhausgeschichten sind ja sowieso immer wahnsinnig lustig. Klaas Häufer Umlauf hatte letztens bei Baywatch Berlin auch erzählt, dass er irgendwie mal im Krankenhaus lag, so eher so als Jugendlicher und dann war er auf so einem Dreierzimmer und einer, der war so immer so sehr gut gelaunt und dann war ein anderer, der lag da rum, den haben sie glaube ich nur immer Leiche genannt oder so, weil da kaum noch irgendwas kam und immer...
Das stimmt ja in der Mitte.
Ja, meistens, ne? Und kurz bevor die Frau von Leiche kam, haben sie ihm immer noch irgendwie so ein Pornoheft irgendwie auf die Bettdecke gelegt, weil der arme Kerl...
Der konnte sich nicht wehren.
Der konnte sich einfach nicht wehren.
Zelt gebaut wahrscheinlich noch.
Ja, toll, ne? Also so Krankenhausaufenthalte sind immer super. Ich habe auch mal irgendwie vor 20 Jahren oder so mit einem operierten Bandscheibenvorfall im Krankenhaus gelegen und hatte so 2 Opas. Der eine hieß Heinz, der andere hieß Günther. Und Günther hat, meine Mutter war dann irgendwann am Geiern, also meine Mama ist nach wie vor eine sehr attraktive Frau und die hat mich dann irgendwann später, habe ich sie kurz so runtergebracht, die musste noch bleiben, dann lachte sie sich tot und sagte, du weißt gar nicht, was passiert ist. Günther hat mir gerade seine Nummer zugesteckt. So.
Durch den Gips.
durch den Gips quasi. Also faszinierend. So, man muss, also ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass man häufiger Zeit in Krankenhäusern verbringt, aber es ist schon ein interessanter Soziotop, muss man sagen.
Wahrscheinlich eine Nachwirkung der Narkotika, die er bekommen hatte, ne?
Denke ich mal.
Größen wahnsinnig geworden. Dachte, er könnte jetzt jeden kriegen.
Darauf kann man sich eigentlich mal rausreden. Man kann immer noch sagen, ich bin unschuldig, ich hatte noch Narkotika im Leib. Wenn es immer so einfach wäre.
Ich kenne das selber auch. Letztens nach einer Behandlung habe ich irgendwie auch gelallt und dann habe ich hinterher gesagt dann irgendwie, ja, zum Arzt, also ich habe wahrscheinlich versucht, einen Witz zu machen. Ich hoffe, das war irgendwie nicht zu blöd. Und dann meinte er auch, keine Sorge, what happens in Hollywood stays in Hollywood.
Oh, also das ist sehr
gut. Die
Ärzte,
die können damit umgehen. Ja, ist für ein echter Profi.
Mein Bruder war, das fällt mir gerade ein, der war, glaube ich, jetzt irgendwie beim Zahnarzt, war der auf so einer Art Lachgas oder so. Aber der hat wohl irgendwie auf diese Art von Narkose unglaublich aggressiv reagiert. Der hat wohl irgendwie, nach dem, was ich gehört habe, war der kurz darauf, das ganze Behandlungszimmer auseinanderzunehmen. Also bei dem war das eher so Bruce Banner-mäßig. Also da hat er ihm gar nicht gut getan.
Ist denn Lachgas, also ich kenne das ja nicht so, muss man dann wirklich lachen oder heißt das nur so?
Ich weiß das, ich habe es noch nie probiert, aber das ist, glaube ich, unter Jugendlichen doch jetzt gerade auch so ein Trend. Die knallen sich doch jetzt alle irgendwie Lachgas rein in England.
Ach,
ich glaube,
das
ist irgendwie
so
frei verkäuflich. Ja, ja. Man hört ja so viel Gutes.
Ja.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Die gute Tat des Tages.
Autorengewerkschaft legt Streik nieder. Hollywood bewegt sich wieder. Der Tagesspiegel jubelt. Die Einigung der Autoren erhöht den Druck der Schauspielgewerkschaft auf die Studios. Die US-Filmbranche atmet auf die Kinos. Vorerst noch nicht. Ja, man hat sich geeinigt. Es waren rund 150 Tage. Also Streik der Writers Guild. Also es gibt jetzt auch wieder Late Night in den USA. Das haben wir so ein, zwei sind ja ausgeschert. Die wollten es erst ohne versuchen und haben da festgestellt, dass das auch insgesamt nicht so gut angekommen ist, so als Streik. Was bedeutet das eigentlich für die Showbranche in den USA, die Situation, die jetzt hergestellt wurde? Oh, du siehst schon nicht glücklich aus.
Ja, also weiß ich nicht. Also von naturell her bin ich eher ein Streikbrecher, ne? Aber ich sage mal so, also von dieser Streik, also jetzt mal uns als Konsumenten, ne? Jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch keinem aufgefallen. Es gibt ein Streaming-Dauerfeuer. Stimmt. Ich meine, jemand wie Christopher Nolan hat gesagt, ey, also bis solange wie dieser Streik nicht geklärt ist, drehe ich keinen Film mehr. Wo ich sage, what's the point? Der macht eh nur alle 3 Jahre einen Film. Ist doch klar, dass es so lange geht, ne?
Ja.
Und dann wird dann immer gesagt, hat irgendwie, ja, weißt du, es werden jetzt immer die Retter des Kinos irgendwie ernannt. This is the movie that saved cinema. Das ist dann, wir brauchen schnell Tom Cruise, der das Kino rettet, dann brauchen wir Barbenheimer und so weiter.
Ja.
Ich glaube, dass das Quatsch ist. Das sind einfach sehr ansprechende Filme. Und dann gibt es halt auch Leute wie Martin Scorsese, die sowieso jetzt fast, glaube ich, nur noch für Apple und Netflix arbeiten. Also sowohl der Irishman, der kam bei Netflix, da darf er so lange drehen, wie er will.
Ja.
Jetzt Killers of the Flower Moon, 217 Minuten, darf er so lange drehen, wie er will.
270 Minuten?
17.
Also das ändert alles.
Ja, ja. Also das Einzige, was ich jetzt bemerkt habe, was nicht gekommen ist, das ist tatsächlich die letzte Staffel von Stranger Things. Aber ansonsten kann man sich doch eigentlich, jetzt mal unabhängig davon, dass die Leute natürlich zu Recht streiken, weil sie schlecht bezahlt werden, kann man sich im Grunde hierzulande eigentlich nicht beschweren. Eigentlich ist doch alles angelaufen, was man sehen wollte. Und wir selber sind da gar nicht wirklich dran.
Ich glaube, was gerade so ein bisschen verschoben ist, ist der Drehstart von Dune, ne? Der zweite Teil. Wobei der, mich persönlich
nee,
das jetzt
der, auch... Nicht der, nee, der Drehstart nicht, der Kinostart wurde verschoben.
Ach, der Kinostart, ach so, der, ja, ist ja, der ist fertig. Ach so. Ah, ja. Okay. Wobei, ich habe auch den ersten schon nicht gesehen. Deswegen ist es für mich jetzt auch nicht weiter dramatisch. Bin mir auch nicht
das
ganz sicher.
Hast du überhaupt nichts verpasst. Alle reden immer davon, wie toll der ist. Der bessere ist selbstverständlich der von David Lynch.
Oh, das ist interessant.
Also der durch, ja, also das ist jetzt, das sage ich nicht, um eine exklusive Meinung zu vertreten, sondern das ist einfach der durchgeknallt. Das ist der mit dem besseren Soundtrack. Also Toto haben sehr guten Soundtrack gemacht. Das ist der mit Sting, mit Kyle MacLachlan. Und Lynch hat das geschafft, halt auf 137 Minuten eine sehr komplexe Geschichte zu verdichten. Da muss man keine zwei Filme für drehen.
Oh wow, okay. Das hört man ja über Dune relativ selten. Klar, wenn man freiwillige Filmkontrolle regelmäßig konsumiert, was ich dringend empfehlen will, dann kommt man natürlich immer mal dazu, diese unbequeme Einzelmeinung zu hören. Aber das ist ja, so wurde der Film ja doch relativ selten rezipiert, ne?
Ja, weil das ist halt, Frank Herbert, das war halt immer oder ist immer noch der bekannteste Sci-Fi-Roman oder die bekannteste Sci-Fi-Saga mit 7 Büchern. Und da geht man natürlich mit besonderen Ansprüchen ran, aber man konnte Filme halt damals einfach nicht so lange drehen. Lynch hat den Film ja auch, musste ihn zurechtschneiden. Dann kam Dino De Laurentiis an, der Produzent, und hat dann immer Druck gemacht und so weiter. Ne? Also er hat ja auch mal diesen tollen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, über... er hat ja King Kong gedreht, 76, ne? Diesen Film, über den auch alle gelacht haben, weil der Affe nicht laufen konnte und so, ne? Aber Dino De Laurentiis hat dann in seinem italienischen Englisch dann irgendwie gesagt, als er gefragt wurde, warum haben sie denn King Kong gemacht? Das ist ein Tierhorrorfilm, was soll das? Und da hat er gesagt, when Jaws die, no one cried, when my King Kong die, everybody cried. Der hatte halt die Romanze drin erkannt und ich glaube, der wollte auch so ein bisschen mehr Love dann irgendwie auch für Dune mit einbauen. Mit Kyle MacLachlan und wie heißt die Show, mit John Young und so. Ich weiß nicht, ob das so gelungen ist, aber irgendwie war es eine bunte Mischung und mich hat das überzeugt.
Grüße aus der Phrasenhölle.
Es gibt eine Sprachkritik in der Süddeutschen Zeitung von Roland Kehlbrand. Schreibt, in unsere schöne Sprache hält das Staccato-Deutsch Einzug. Kürzer wird davon leider nicht jeder Vortrag. Wer immer noch behauptet, Deutsch sei eine langatmige Sprache, dem sei dieser Tage empfohlen, einmal in der U-Bahn, auf Einkaufsstraßen oder im Bistros genau hinzuhören. Als Folge allgemeiner, zumal digitaler Beschleunigung der Kommunikation, hat sich ein kurzes, schnelles, lässiges und ausdrucksstarkes Staccato-Deutsch entwickelt. Da sind wirklich ganz, ganz tolle Beispiele drin. Ich bin sehr, sehr begeistert. Was ist dir gerade so sprachlich aufgefallen? Du bist ja auch viel unter Leuten.
Ja, ach du, das ist, also ich habe bei diesem Beitrag gedacht, da war irgendwie jemand ziemlich sauer und ist doch ein anderer Jahrgang als wir. Also ich weiß nicht genau, was ihn jetzt irgendwie stört. Ich meine, ich habe ja auch Kinder, mein Ältester ist 9 und meine Tochter ist 5. Die fangen auch schon komisch zu reden, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Was mich mal interessieren würde, ist, wer hat das eigentlich eingeführt und seit wann gibt's das, dass die Leute nicht mehr Ciao sagen, sondern Ciao, Ciao? Seit wann gibt's das?
Es ist so witzig, dass du das sagst.
Also seit wann? Ja, und das sagen jetzt alle. Und ich will es mir nicht angewöhnen, ich werde es mir nicht angewöhnen. Ja. Wie kommt man denn darauf? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zum ersten Mal im Imbiss gehört. Aber ich weiß nicht, wo kommt das her? Ist das ein Film oder so? Oder haben Kinder das?
Ich habe wirklich keine Ahnung. Dazu nur zwei Sachen. Ich habe das erste Mal von Ralf Heimann bei Twitter gelesen. Der schrieb das nämlich irgendwie vor, sagen wir mal ganz grob, ach, keine Ahnung, 3 Monaten. Dem fiel es auch auf. Der sagte, jetzt sagen aber wirklich auch alle immer Ciao, Ciao zur Verabschiedung. Und dann ist es mir aufgefallen, dass ich das auch mache. Und jedes Mal, wenn ich es mache, schäme ich mich natürlich in Grund und Boden. Denke, Mann, halt doch einfach die Fresse. Aber es ist wirklich, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil es einfach auch nur so ein Laut ist, der einem so einfach über die Lippen geht. Weißt du, weil tschüss klingt doch irgendwie immer ein bisschen stumpf. Und tschüss, gut, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da kann man so tschüss. Ne? Aber so, weißt du, manchmal so, vielleicht, weil das so was Weltgewand ist. So, ciao, ciao. Ne? Ciao, ciao.
Ja,
so, ich weiß auch nicht.
Ja, ich denke, das Wort ciao, das ist an sich auch sehr, sehr schön. Und ich glaube, weil das so schön ist, will man es einfach zweimal sagen.
Wahrscheinlich.
Du willst ja nicht, ne? Also tschüss, tschüss, da sagst du zweimal blödes Wort, ne? Oder jetzt, hallo, sagst du, ja, das ist ein belangloses Wort.
Also ungelenk irgendwie, ne? Und jetzt sind wir aber der Sache auf der Fährte, vielleicht ist es auch was ganz anderes, denn der ja nun sehr, sehr erfolgreiche Podcast Lanz und Precht hat ja eine Verabschiedung in unsere Welt gebracht, in die Öffentlichkeit, in der Markus Lanz sich häufiger am Ende einer Folge verabschiedet mit Ciao, 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 ciao. Also er sagt es halt nicht zweimal, sondern sagt es einfach 23 Mal. So. Und weil wir oft ja auch in unserer hektischen Zeit einfach diese nicht haben, sagen, belassen wir es bei einem kurzen Ciao, ciao und dann sind wir dann raus aus der Situation. Aber es ist gut beobachtet. Also, ja, wie gesagt, aber ich schäme mich. Also, du hast deine Anklage ist natürlich, trifft dir auf fruchtbaren Boden und das völlig zu Recht. Ich möchte an dieser Stelle anmerken: also, meine Tochter sagt plötzlich ganz häufig immer den Begriff krass, was ich bei so einem 8-jährigen Mädchen auch mal so krass.
Ist ja
so.
Eigentlich aus unserer Kindheit eher.
Ne? Eigentlich ja, ne? Aber es kommt dann plötzlich auf, dann denkst du, wo kommt das denn jetzt wieder her? So krass. Was ich bei Jugendlichen natürlich ganz häufig immer gehört habe, ist der Begriff übertrieben. Also, das ist übertrieben gut. Und was ich wirklich abgrundtief hasse, und das kommt aus dem Sportjournalismus, ist die inflationär gebrauchte Vokabel überragend. Es ist ja wirklich mittlerweile alles überragend.
Also, ja, also es gibt ja viele dieser Wörter, die man irgendwie immer, also meine Nervwörter sind, also jetzt sage ich auch nichts Neues, das weiß ja jeder, das ist das Narrativ. Ja. Das ist aber schon seit 2015 wird das benutzt.
Das stimmt.
Was auch sehr, sehr nervig ist, ist das Verb auserzählt, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, also es heißt zu Ende erzählt, auserzählt, ja. Das hat sich auch mal jemand ausgedacht. Und was ich auch richtig blöd finde, und das gibt es auch immer häufiger, ist die Selbstermächtigung. Heute sind alle selbstermächtigt. Ich weiß ja, wahrscheinlich von Self-Empowerment, alles klar und so weiter,
ja.
Aber man muss es doch deswegen nicht wirklich in jedem Bericht schreiben, in dem es darauf geht, dass sich jemand selber emanzipiert. Also das sind so meine drei Begriffe, die ich echt nicht mehr hören kann.
Und eins würde ich gerne noch zitieren, also es ist sehr, sehr, sehr zutreffend. Was er hier beobachtet, ist, hat mir auch gut gefallen. Endemisch ist mittlerweile in der Generation, also muss man in der Generation Z, also endemisch ist mittlerweile in der Generation Z der sinnfreie Gebrauch von genau. Eigentlich als Antwortpartikel zur Bestätigung der Äußerung eines Gesprächspartners gedacht, hat sich genau. Unterdessen zu einer Selbstbestätigungspartikel weiterentwickelt. Ein typischer Satz aus einem U-Bahn-Dialog. Hatte gerade einen Termin bei der Studienberatung. Genau. Und die haben mir gesagt, ich könnte auch mal ein Erasmus-Stipendium beantragen. Genau. Das wäre dann, keine Ahnung, irgendwo in Europa. Krass, oder? Kommentar der Gesprächspartnerin. Hä? Voll unfair. Würde ich auch gerne machen. Interessant ist, dass genau hier als Signal für den laufenden eigenen Formulierungsprozess verwendet wird. Als innerer Monolog, so als sei eine besondere Anstrengung zur geistigen Bewältigung der Mitteilung vonnöten. Nur wird der Gesprächspartner dabei unfreiwillig in eine Zeugenschaft genommen. Aber wäre es besser, wenn das alte Zögerungsmerkmal wiederkehrte?
Aber das finde ich nicht schlecht. Das ist gleichzeitig auch sehr affirmativ. Bei meinem Sohn ist es genau andersrum. Der sagt jetzt die ganze Zeit immer, bei allem, was ich sage, ist halt so. Und wenn du das als Antwort gibst, ne, dann heißt es ja nur, du Papa, was du mir erzählst, das weiß ich doch schon längst.
Ja.
Tell me something new. Ne? Das ist sozusagen auch eine Art der Selbstermächtigung wahrscheinlich, halt irgendwie mit zu sagen, dass er sowieso mehr weiß als ich. Und ich knirsche schon auch mal mit den Zähnen, aber ich sage, okay, sowas geht hier irgendwann auch mal vorbei. Ne?
Verlierer des Tages.
Ist Sylvester Stallone, die TV-Spielfilm, und da sind nun wirklich nicht die einzigen, schreibt, Pleite für Sylvester Stallone. The Expendables 4 wird zum Megaflop. Irgendwie war es absehbar. Für Sylvester Stallone und seine Action-Kumpels ist es trotzdem traurig. The Expendables 4 hat einen desaströsen Kinostart hingelegt. Ja, hat er wohl am letzten Startwochenende irgendwie 8,3 Millionen US-Dollar in den USA eingespielt. Der Film hat wohl über 100 Millionen Dollar gekostet. Und ich habe, weil ich bin ja genauso wie du ein großer Stallone-Fan, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte schon so, eieieiei. Also
ja, also ich habe ihn auch nicht gesehen, das läuft wahrscheinlich noch gar nicht, aber ich muss trotzdem mal eine Lanze brechen. Also zunächst einmal ist es so, ich bin erstmal durchgegangen, wer alles mitspielt. Es ist richtig. Also die Stars hauen langsam ab. Mhm. Schwarzenegger nicht mehr dabei, Bruce Willis kann nicht mehr dabei sein, mehr gibt's nicht dabei. Das machen jetzt noch mit Jason Statham, Stallone natürlich, 50 Cent, Megan Fox und der gute alte Dolph Lundgren.
Ja.
Aber ganz ehrlich, also zunächst einmal, mir ist so ein Titel wie Expendables 4, der ist mir erstmal mag ich solche Titel, weil heute heißen Filme anders. Da hast du irgendwie bei diesen sogenannten Franchise-Filmen, da heißt der Batman dann Batman Katharsis oder Superman Dominion oder so. Irgendwas Lateinisches, was ganz intelligent klingen soll.
Ja.
Expendables 4, das ist halt einfach gutes, altes 80er-Jahre-Zeugs. Einfach eine 4 dran klatschen. Das gibt's sonst nur noch bei Deadpool. Aber was wirklich wichtig ist, ist Folgendes. Ich glaube, dass der Film nicht funktioniert, weil zu viele Leute oder die Leute, die in dem Film beteiligt sind, halt irgendwie versucht, mit der Ironie der 80er-Jahre-Stars irgendwas zu machen.
Ja.
Und da läuft was falsch, denn wir, die wir mit diesem Film aufgewachsen sind, wenn wir Phantom Kommando geguckt haben, City Eyes, City Cobra und so weiter, wo du jetzt auf YouTube die lustigsten Szenen findest und so, das war damals alles.
Wo er mit der Schere die Pizza zerschneidet in seinem Office,
Ja, oder wenn jetzt irgendwie Schwarzenegger jemand an den Füßen dann irgendwie aus dem Fenster raushält und so und dann trotzdem fallen lässt. Das sind Sachen, man fand das irgendwie cool, aber man fand das nicht affig. Da war keine Ironie dabei. Wir haben ja auch nicht die Bravo gelesen und die aufgeschlagen und dann Catcher Gugu oder Duran Duran sind uns schlapp gelacht. Heute würden wir uns über die Schlapp lachen. Man würde heute über 80 Jahre Frisuren lachen, aber es war damals ganz ernst. Ja. Das war Style to Date. Und so muss man die Filme halt handhaben. Aber wenn du jetzt zunehmend die Expendables so darstellst, dass man sie nur noch über die lustig machen kann und die immer so Augen, Tongue in Cheek und Augen zwingen kann, dann läufst du an der Zielgruppe vorbei. Die merken das doch. Man lässt sich doch nicht verarschen. Man will, dass es so aussieht wie in den 80ern. Ich glaube, dass das der Punkt ist. Aber unabhängig davon, also Stallone will ja die Fackel jetzt an Statham übergeben und will, dass Statham jetzt irgendwie die Rolle weiternimmt. Ich sage es nochmal, Stallone hätte für Creed den Oscar kriegen müssen.
Ja.
Es war übrigens auch das zweite Mal, das erste Mal, soweit ich weiß, dass ein Schauspieler zum zweiten Mal für dieselbe Rolle nominiert wurde. Er wurde als Rocky Schumacher nominiert, 76, Hauptdarsteller, jetzt Nebendarsteller. Er hätte den kriegen müssen, nicht dieser blöde Broadway-Typ Mark Rylance. Was war das hier? Bridge of Spies oder was?
Ach Gott, ja, also, das haben wir auch schon komplett vergessen.
Lächerlich.
Ja, ich liebe Stallone heiß und innig und ich kann es nur schwer verwinden, dass der Mann auch schon 77 Jahre alt ist. Also ich glaube, wenn Stallone an Altersschwäche stirbt, dann stirbt in mir auch irgendetwas.
Traurig.
So viel kann ich schon mal, wirklich, ja, absolut. Ich fand's so witzig, das ist ja jetzt wohl auch überliefert, dass Stallone ja in dem neuen Expendables aber auch nur so einen besseren Cameo hat. Der ist ja kaum drin, ne? So irgendwie, so, because it is an embarrassment. I didn't want to play it. I got no rights. Also der ist ja kaum drin in dem Film.
Ja, aber du, das ist für die anderen gut. Das ist für die anderen gut, weil das ist einer der schwierigsten Superstars am Set, die es gibt. Also der ist nicht mehr so schlimm wie den 80ern.
Immer noch.
Ja, bei City Cobra durfte ihn keiner ansprechen und keiner anreden. Nur die Leute, die wirklich mit ihm interagieren mussten. Also die mit ihm gerade im Szenenbild waren und so weiter. Und der Kameramann natürlich. Ne?
Ja.
Aber ich weiß, ich hätte echt gerne mal Mäuschen gespielt, als wirklich die High Class der Alpha-Leute da war, ne? Also mit Bruce Willis und Mel Gibson und mit Arnold Schwarzenegger, wie die miteinander umgegangen sind. Hätte ich echt gerne mal gesehen.
Ja, das stimmt, das hätte mich auch interessiert. Wahrscheinlich waren die aber alle auf einem Level, wo die sich vielleicht auch so in der Spätphase der Karriere dann auch so wieder so langsam ein bisschen beruhigt haben. Ist ja legendär, ne? Wie die, also vor allen Dingen Stallone und Schwarzenegger sich in den 80ern da irgendwelche Battles geliefert haben. Also irgendwie.
Ja, aber du hast ja wahrscheinlich auch die Arnold-Doku gesehen. Ne, auf Netflix.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viel sie Stallone geben mussten, damit er gesagt hat, Arnold war die Nummer 1. Und das würde ich nicht sagen. Also in den 80er Jahren war Arnold nicht die Nummer 1. In den 80er Jahren hatte Arnold streng genommen nur zwei Hits. Das waren Terminator 1 und das war Conan der Barbar 1. So.
Aber also mit Twins. Twins 88.
Genau, drei Hits, genau. Aber Stallone war natürlich viel geschickter. Da konnte Rocky und Rambo durchlaufen lassen.
Ja.
Das waren mal ebenso fünf Filme mehr. Also es stimmt nicht, dass Schwarzenegger war erst 1991 mit dem zweiten Terminator die Nummer 1. Die 80er Jahre gehörten Stallone mehr als Schwarzenegger, ohne jede Frage.
Und die 90er gehörten Stallone ja wirklich nicht. Also ich glaube, die frühen 90er, ne? So Cliffhanger noch irgendwie, das war alles immer okay. Ja,
dann hier Judge Dredd und sowas, ne?
Ja. Judge Dredd, Wahnsinn.
Tango und Cash, wobei, nee, der war noch 80er.
Ja, 89, Tango und, oder 89 oder 90 irgendwie.
89, mit Kurt Russell.
Und Lock Up, ne, 89 auch, mit Donald Sutherland als Drum Ghoul. Ja, toll. Dann klären wir jetzt nochmal eine Sache hier.
Ganz weit vorne.
So, bei der Freiwilligen Filmkontrolle, ihr besprecht immer wieder auch Aktuelles, unter anderem auch die wirklich sensationelle All or Nothing Doku über die deutsche Nationalmannschaft. Sehr empfehlenswert. Aber ihr blickt nicht nur auf einzelne Kinojahre zurück, sondern ihr habt euch wirklich die Freude oder auch Mühe gemacht, alle Bond-Filme nochmal der Reihe nach zu gucken und dann diverse Kategorien anzulegen. Wer ist der beste Schurke, das beste Bond-Girl, beste Musik, natürlich auch Charakterentwicklung des Bond-Charakters. Und am Ende habt ihr jetzt irgendwann mal den Kassensturz gemacht. Nach wie viele Bond-Teile sind es eigentlich? 26, 27? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Also wir haben 26 Teile gemacht, aber es gibt ja, also es gibt, also ich zähle, sag niemals nie mit dazu, dann sind es 26. Ja. Man kann auch Casino Royale nehmen, es sind 27, aber den zähle ich nicht dazu.
Das ist so geil, weil wegen eures Podcasts habe ich allen Ernstes irgendwann vor ein paar Wochen mir bei Amazon Prime, sag niemals nie, für was weiß ich, 7 Euro geliehen oder so. Was ja komplett irre ist, weil der Film läuft alle 2 Tage bei Kabel 1. Aber ich habe mir den allen Ernstes dann wirklich geliehen. Und ich fühlte mich natürlich bestens entertained, weil ihr völlig zu Recht von diesem Beta-Bond so geschwärmt habt. Aber trotzdem die Frage, wer ist denn jetzt der beste Bond und warum?
Ich finde, dass alle James-Bond-Darsteller, bis auf Timothy Dalton, der, wenn man sagt, der Shakespeare-Mime, wobei ich mich frage, was es irgendwie soll, weil das ist ein Brite und Briten spielen in ihrer Schulzeit immer im Theater irgendwie Shakespeare, also kann jeder ein Shakespeare-Mime sein.
Das ist richtig.
Also alle bis auf den finde ich ganz gut, sogar auch den Australier George Lazenby. Ich glaube, ein faires Kriterium, das man anlegen könnte, ist, weil das sind ja sehr, sehr anstrengende Dreharbeiten und der Ruhm, der dich überkommt, der fordert dich sehr. Ich glaube, das Kriterium, das man anlegen könnte, ist, wie lange eigentlich merkt man einem James-Bond-Darsteller nicht an, dass er keinen Bock hat. Und ich finde, nach dem Kriterium betrachtet, scheidet Roger Moore schon sehr, sehr früh. Sean Connery. Der scheidet da sehr, sehr früh aus. Das hat ja mein Kollege Arne Wielander auch immer schön gesagt. Ich weiß nicht, ob es zu Feuerball war oder man lebt nur zweimal. Man sieht Connery einfach an, dass der keinen Bock mehr hat. Wenn er sich in seinen Taucheranzug zwängen muss, wenn er sich in Little Nelly, dieses Fluggerät, das man lebt nur zweimal reinzwängen muss, wenn er irgendwie vom Hubschrauber springen muss, dann guckt er vorher immer schon so grumpy. Und das war erst Film 4 von 6. Und dann merkt man schon an, von daher, also Connery fällt raus und deswegen ist mein Lieblings-Bond-Darsteller Roger Moore, hängt auch mit meinem Alter zusammen. Ich bin dann in den 70er, 80er Jahre Bond-Film aufgewachsen. Das ist derjenige, der bis zum Ende, also selbst noch in A View to a Kill, wo er irgendwie noch versucht hat, gegenüber Tanya Roberts, die irgendwie, glaube ich, 30 Jahre jünger war, als er halt irgendwie den gleichberechtigten Liebhaber zu spielen. Das war sehr awkward. Selbst da wirkte er noch begeistert.
Sowas gelingt heutzutage eigentlich nur Jack White hier in Deutschland oder Jean Pütz. Das muss man einfach ganz klar sagen. Mit einiger Grandezza. Reinhold Messner, richtig. Das fand ich so toll bei Reinhold Messner. Der hatte irgendwann mal vor 1-2 Jahren oder so, als er sich von seiner damaligen Frau getrennt hat, da ging es darum, dass sie wohl offensichtlich auch Knatsch hatten, weil die Frau es gewagt hatte, darüber nachzudenken, selber mal wieder berufstätig zu sein.
Und dann hatte er
gesagt, also natürlich hätte die doch hier auch bei uns, hätte doch auch einen Job haben können. Sie hätte doch das Reinhold-Messner-Museum leiten können.
Aber weißt du, was der gemein hat mit Wim Wenders, mit Stephen King und mit David Lynch?
Oh,
nee. Kann ich dir sagen. Der hat echte Haare, das sieht man einfach. Das ist irgendwie nicht so ein, das ist nicht so ein Liberace-Toupet oder sowas, was ist hier drauf geknallt. Das sieht irgendwie so richtig Höhen durchlüftet und irgendwie so, natürlich bergmäßig aus.
Ja, das stimmt. Der sieht wirklich sehr.
Der sieht gut aus.
Ja, der sieht sehr gut aus. Ich bin auch seiner so 1-2 Mal angesichtig. Ist auch ein freundlicher Mann, also kann man gar nicht anders sagen. Ja. Aber in der Tat, der hat also unglaublich tolles Haar. Also ich meine, ich hätte es natürlich nicht, hätte mir jetzt auch nicht einfach in die Haare gefasst. Wir wissen ja, dass man das nicht einfach so macht, aber ich war mehrfach versucht. Und wenn man so bei Reinhold Messner sitzt, dann denkt man, kennst du die Geschichte, dass ihm jetzt so was aberkannt wurde?
Ey, also ich kann beide Seiten total verstehen. Auf der einen Seite muss ich Messner auch sagen, was ist das für ein Sesselfurzer? Der hat noch nie mal einen Bein auf dem Berg bewegt. Wieso muss der das machen?
Ja, ist ja Annapurna oder wo der da war, irgendwie einer dieser Berge ne?
Es gibt 2 Berge und die Sache ist ja die, man muss ja Messner gar nicht unterstellen, dass der mit Absicht keinen Bock hat. Ich glaube, dass einfach die Sichtverhältnisse so sind, dass du gar nicht weißt, wo der Gipfel ist. Mhm. Und von daher, ich glaube auch nicht, dass dieser implizite Vorwurf drinsteckte, dass Messner irgendwie betrügen wollte. Es ist aber nun mal halt so, dass diese Koryphäe da, der alles so geodatenmäßig auswertet, anscheinend ja recht hat. Und dann ist es halt, muss es halt aberkannt werden. Aber das ist ja nicht so wie bei Lance Armstrong, wo du gelbe Trikots abgeben musst.
Ja.
Es ist ja nicht, du kriegst da, wobei Lance Armstrong sich immer noch auf eine Couch gelegt, da kennst du dieses Foto und die 7 Trikots an der Wand hatte und gesagt hat, nee, nicht mit mir und so weiter. Ja. Messner muss ja nichts abgeben, der muss ja nicht irgendwie so einen Wipfel abgeben oder sowas.
Seine Marke, da irgendwie seine Wipfelmarke.
Bärenmarke, oder?
Ja, seine Bärenmarke.
Die Bernardiner-Fasstonne.
Also es ist so lustig, weil der hat ja alle 14 8000er bestiegen und er hatte ja, das Problem war, er hatte ja irgendwie in seinen Memoiren mit Hans Kammerlander, hat er da irgendwann beschrieben, da waren wir auf diesem Annapurna oder wie das Ding heißt, wurscht, er hat gesagt, wir konnten von der Spitze konnten wir unten das Basislager sehen. Und da wurde dann halt dieser, sonst war es immer von Wikiplug, der eine, so der Plagiatsjäger, der wurde dann aufmerksam, da gingen so die Antennen hoch und er sagte, Moment mal. Das kann man von bitter, da oben, ey. Von da oben kann das gar nicht gehen. Dann stimmt da was nicht. Dann waren die gar nicht ganz oben, weil von ganz oben kannst du das Basislager nicht sehen. Ist heute im Himalaya natürlich auch völlig anders. Du kannst von der Gipfel, kannst du den Starbucks sehen und den Mediamarkt und so. Das kannst du da im Himalaya mittlerweile alles sehen.
Aber also das führt ja dann dazu, dass niemand mehr literarisch oder poetisch halt seine Bergbesteigungen jemals mal festhalten will. Weil ja, dann
besser
immer
die Schnauze halten, ne?
Ja, dann kann immer dann derjenige, der die Geodaten dann trackt, halt sofort dann irgendwie dir hinterherkommen, ne?
Sag mal, wie sind wir eigentlich jetzt von Roger Moore zu, doch über die Haare, genau, wir sind über die Haare von, nee, warte mal, ja, wer hatte denn?
Eigentlich?
Ja, weiß ich auch nicht mehr genau.
Also John Connery hat auf jeden Fall das Toupet, das weiß man ja. Und das ist doch so irre, weil bei Sag Niemals Nie, da hatte die Promotour ja mit seiner coolen Glatze gemacht einfach. Und er hat auch schon wieder Vollbart gehabt. Also ich sage ja auch, John Connery sieht glatt rasiert in Wien Sag Niemals Nie nie gut aus.
Ja, das stimmt. Ja, da würde ich zustimmen. Was ich würde übrigens auch altersbedingt mitgehen.
Ich weiß, wie wir darauf gekommen sind, Mickey.
Ja, wie?
Jack White. Jack White hat eine jüngere Freundin gehabt. So.
Stimmt, Jack White, mein Gott.
Und die Haare sollte man nicht anfassen.
Naja, die, auch nicht die von Jack White. Man sollte Jack White auch generell nicht anfassen, aber das mal nur am Rande. Mhm. Ich bin ja auch tatsächlich eher für Roger Moore. Zum einen altersbedingt, genau, weil wir mit dem ja dann doch irgendwie noch groß geworden sind. Aber vor allem auch, weil ich finde, dass er mit seiner ganzen Attitüde gegenüber dieser Filmreihe eigentlich die beste Haltung hatte, nämlich augenzwinkernd oder Augenbrauen hochziehend ganz deutlich zu machen, was ist das alles für ein unglaublicher Blödsinn hier? Und das finde ich ganz gut. Und ich habe echt ein zunehmendes Problem mit diesem Überpsychologisieren der Figur, die Daniel Craig gespielt hat. Ich will einfach mal wieder den ganz clean, guten Fun, wie ich ihn übrigens immer mehr von Mission Impossible bekommen habe, was für mich in dem Zusammenhang eigentlich mittlerweile die viel interessantere Reihe ist, weil sie halt einfach Spaß macht.
Ja, das ist eine Sache bei Tom Cruise. Es war auch irgendwie so Familienverstrickung. Er hat ja noch eine Frau und dann hat er irgendwie eine Freundin, die stirbt. Aber es wird nie zu sehr darin gegraben, halt, warum er so wurde, wie er ist. Ne? Und das hast du halt heute ja bei allen. Du hast es sogar beim Indiana Jones, hast es jetzt da gehabt, dass irgendwie seine zerrüttete Ehe und der gestorbene Sohn eine Rolle spielt. Batman wird natürlich ganz grob psychologisiert. Deswegen finde ich es auch so interessant, dass Tarantino gerade gesagt hat, irgendwie Batman sei psychisch nicht so interessant, ne? Ja. Also der sei irgendwie nicht tief genug. Das habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich wollte der nur mit seinen eigenen Figuren da rumkokettieren. Aber ich finde auch, es wird ein bisschen zu viel Zeit damit dazu verwendet, zu erklären, warum jemand unbedingt auf Mission gehen will oder jemanden töten will. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das, was man unbedingt immer sehen will.
Gucken mal, wer da spricht.
Oliver Pocher gratuliert Ex-Amira zum Geburtstag. Tränenbrief. Ich habe als Ehemann versagt. Das berichtet natürlich die Bild-Zeitung. Der Comedian leidet sehr unter der Trennung. Mhm. So, also, ne, ist ja klar. Also, wenn sich zwei trennen, dann ist das nicht schön und da wollen wir auf den Gefühlen gar nicht rumtrampeln. Aber Oliver Pocher hat seiner Ex-Frau, künftigen Ex-Frau, zum 31. Geburtstag einen offenen Brief quasi via Instagram geschrieben, wenn ich das richtig zitiert habe. So macht man das heute. So, und dann hat er also rührende Zeilen geschrieben und dann schrieb er unter anderem aber das hier. Und da haben also hat Weltprominenz wie Julian F.M. Stöckel, der Bachelor André Mangold oder ich weiß nicht, irgendwer noch, keine Ahnung, haben geschrieben, also ganz berührende Zeilen. Du bist wirklich mehr als das, was die Öffentlichkeit sieht. Hast du toll gemacht. So, die Bild-Zeitung hat das Ganze noch weiter berichtet, hat gesagt, eiskalte Reaktion von der Ex. Sie hat also diesen Instagram-Post weder geliked noch kommentiert. Also so ist das heutzutage. Es ist also, diplomatisch ist da wirklich also Eiszeit. So, aber
also mich hat dieses Thema sehr, sehr geärgert. Also ich habe mich über Pocher sehr geärgert. Er hat ja geschrieben, ich lese kurz vor, nun sitze ich hier alleine zu Hause ohne dich. Was für ein Jahr liegt hinter dir? Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. So, diese implizite Message, die er damit verteilt, das ist ganz einfach die, dass er einfach zu viel zu tun hatte und zu gut war für sie und einfach ein zu bewegtes Leben hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert an so Bewerbungsgespräche, wo es dann irgendwie heißt, was sind ihre Schwächen? Und sagt man, ich bin zu ungeduldig und zu perfektionistisch, weißt du? Also in Wirklichkeit ist das ein Narzissmus. Und das wiederum hat mich daran erinnert, da habe ich mich wirklich geärgert. Ich weiß nicht, kennst du noch hier von der Neon, von der Zeitschrift, diese Rubrik, die ehrlichen Kontakte?
Ja, super, das war toll.
Also meine damalige Freundin hatte die im Abo, ich habe mir das sofort gekrallt und die ehrlichen Kontaktanzeigen gelesen und mich jedes Mal geärgert, weil ich war...
Ja, geärgert habe ich mich auch, Dauer. Aber das war für mich so eine Konträrfaszination.
Ja, aber das ist so, weil die Sachen, die da die ehrlichen Kontaktanzeigen, die dienten ja dazu, halt seine Schwächen zu offenbaren. Ja. Was da aber alles drin stand, ne? Das waren auch nur heimliche Stärken. Ja, ich bin zu chaotisch, ich bin in meinen Gedanken immer woanders, ich bin zu anspruchsvoll. Das sind im Grunde genommen auch alles heimliche Stärken. Und was ich wirklich vermisst habe, ist, dass einfach mal jemand sagt, auf die Frage, was sagt dein bester Freund über dich? Ja, du stinkst.
Ja, weißt du? Sowas
will ich da mal lesen. Oder irgendwie, du hast Läuse oder sowas. Oder du bist einfach nicht hübsch. Weißt du, sowas hätte ich da gerne mal gelesen. Aber immer nur zu sagen, ich verlange einfach zu viel von der Welt. Warum versteht die Welt mich nicht? Und also ich weiß doch gar nicht, warum die Neon-Redaktion sowas mitgemacht hat. Also so eine Nabelschau, die da betrieben wurde, ich fand das ganz grässlich. Und daran hat mich dieser Pocher-Post erinnert. Ich glaube, der wollte ja einfach nur mitgeben, dass sie einfach nicht Schritt halten konnte.
Ja, aber das geht ja noch, das geht ja sogar noch einen Hauch weiter. Also du hast ja schon richtig zitiert, ne? Nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Die Bildzeitung sagt, geht er mit sich selbst ins Gericht. Und dann kommt das Nächste. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast, wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um dich glücklich zu machen. Das ist ja, also Entschuldigung, aber wenn die Verlassene...
Vergiftetes Kompliment.
Naja, aber wenn die Verlassene da jetzt schreiben würde, oh, vielen Dank für die tollen Worte, da lasse ich jetzt mal ein Herzchen. Also auf die Art und Weise jemand zurückzählen, das ist ja ein richtiges Brett. Das bedeutet ja nichts anderes, ey, pass mal auf, ich habe hier alles getan, aber du Konsum, Geisteskranke, was willst du denn noch alles? Was soll ich denn noch alles tun? Nichts, nie ist es gut genug.
Hast du diese Fotostrecke auf Instagram? Das ist so eine 4-Bilder-Reihe. Hast du dir die angeguckt? Was,
selbstverständlich.
Machen die da so einen Ägyptenurlaub und bauen so eine Brücke über so einen Kamelführer? Oder was machen die da?
Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, schätze ich mal.
Ich verstehe diese Fotos auch gar nicht. Und also, was mir aber wirklich interessiert ist, und das meine ich gar nicht böse, was macht die eigentlich beruflich?
Sie ist Moderatorin.
Oh, verdammt.
Ja, sie hat sich so in die deutsche Showbranche so hinein moderiert.
Jetzt klang ich wahrscheinlich gerade so wie so ein Elternteil, das irgendwie die neue Freundin des Sohns fragt, irgendwie, was machst du eigentlich beruflich? Aber ich habe mich immer gefragt, ob es irgendwie mehr so ein Footballer's Wife ist oder so. Irgendwie Casey Hummels. Na, ich rede mich wahrscheinlich im Kopf und Kragen, aber ich kannte Amira Pocher halt überhaupt nicht.
Du bist ja auch beim Rolling Stone, das ist auch gar nicht dein Job, die zu kennen.
Ja, da kennt man nur Shakira. Naja.
Endgültig zu weit gegangen.
Meta announces AI chatbots with personality. Das berichtet die BBC. Meta has announced a series of new chatbots to be used in its messenger service. The chatbots will have personality and specialize in certain subjects like holidays or cooking advice. Da sagen natürlich böse Stimmen, also wenn ihr doch schon einen Chatbots Persönlichkeit gibt, dann warum nicht einfach mal Zuckerberg selbst? Ne, wäre doch auch mal schön. Ist ja toll. Also
der hat das so wie in dem Kongress, weißt du, als er so fertig gemacht wurde. Yes, Congresswoman, no Congresswoman, also als er so gestolpert hat und so anfängt, irgendwie, wenn die den so als Chatbot machen, das hätte ich ganz gut gefunden.
Das hätte mir gut gefallen, aber was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft? Haben wir dann jetzt einfach so wie bei Her dann noch einfach, also in dem Spike Jones Film Her mit Joaquin Phoenix, haben wir dann noch persönlichere Chatbots, also können wir uns dann endgültig dann mit denen einschließen, weil das unsere guten Freunde sind oder worauf läuft das dann hinaus?
Also ich finde es ja nicht schlecht, also jemand wie James Earl Jones, ne, die Stimme von Darth Vader hat ja irgendwie, also wenn du jetzt Darth Vader hörst, dann spricht er da schon gar nicht mehr, ist alles AI, ne?
Ja.
Und der hat seine Stimmenrechte komplett abgegeben, so wie auch Bruce Willis seine Filmrechte abgegeben hatte, damit er kreiert werden kann, künstlich kreiert werden kann. Ich finde das eigentlich alles gar nicht so schlecht, aber was ich viel schöner fand, ist, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Bob Dylan, ne? Der hat ja mal GPS mal eingesprochen, ne? Turn right, turn left und die Straße
turn
und so.
Turn right, turn left, turn down the street, then drive the lane.
Das war so vor, das war so vor 10 Jahren, ne? Und ich finde ja GPS finde ich echt wirklich besser und ich liebe GPS aus diesem einen Grund, wenn man da rumfährt und man macht einen Fehler, ne? Dann sagt diese Stimme nie zu dir, ja, das war jetzt falsch. Das sagt die nicht. Die sagt, nee, sind sie falsch geworden. Sondern die arbeitet sofort konstruktiv an einer Lösung und sagt sofort, okay, nächste rechts. Ne? Also es gibt nie den Vorwurf. Und bei diesen Personality-Bots, da wird es natürlich passieren, dass der Snoop Dogg irgendwie sagt, ja, das war jetzt ein Fehler und so weiter. Ne? Musst du erstmal eine rauchen. Aber bei diesen GPS und diesen Bob Dylan-Geschichten, du hörst immer einfach nur einen problemzentrierten, lösungszentrierten Vorschlag, wie man irgendwie jetzt auf einmal richtig fahren kann. Und sowas wünsche ich mir eigentlich.
Ja, da hätte Oliver Pocher bei seinem Instagram-Post noch einiges davon lernen können, würde ich mal sagen.
Ja.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Liebe lachende Susanne Daubner. Man muss sie gar nicht kennen, um sie an der Stimme zu erkennen. Rau, beherrscht, cool, der Mund leicht geöffnet, teilnahmslos verkünden sie Nachrichten von Terror und dem Elend der Welt. Und plötzlich lachten sie, als sie eine Nachricht über den Chemiegipfel vorlasen. Hihihi, oh Gott. Und sie gackerten weiter. Och Mann, jetzt aber. Sie versuchten, sich zusammenzunehmen. Tränen rannten über ihr Gesicht, ihre Schminke verschmiert. Was für ein Lachen war das? Es war kein Witz vorangegangen. Die blöde Leine des Morgenmagazins, Moderators, reizt nicht mal Tote zum Lachen. Warum lacht Susanne Daubner? Irgendein Gefühl lacht in ihr und sie konnte es nicht aufhalten. Ihr Lachen riss viele mit. Was für ein schönes Gefühl ist Lachen. Wir müssen das Lachen entdecken. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Toll, oder?
Ja, finde ich auch. Ja. Du, ja. Micky, ich muss dir mal was fragen. Sag mal, hast du den eigentlich schon mal angefragt für deine Sendung?
Franz Josef Wagner, nein. Also es gibt durchaus die Frage, ob der nicht mal kommen soll. Ich habe so ein bisschen Angst, so das Geheimnis um ihn herum zu zerstören. So, er spricht ja nun ganz eindeutig anders. Und aber vielleicht machen wir das mal, dass ich ihn mal zum Interview treffe. Also nicht so eine klassische Folge, sondern wirklich einfach mal dahin und ihm mal sprechen und interviewen. Die Zeit hatte ja vor 3-4 Monaten ein längeres Interview mit ihm geführt, was auch wirklich sehr unterhaltsam gewesen ist zu seinem 80. Und ich muss das nochmal machen, glaube ich. Aber nicht so in so einer regulären Folge, sondern ich glaube, man muss dann mal zu ihm hin, in diese 240 Quadratmeter da in Berlin, Fischgrätparkett, und dann setzt man sich mal hin und dann machen wir mal so den zweiten Teil. Er hat ja ein wirklich ganz gutes Buch geschrieben, Briefe an Deutschland, irgendwie 2010 oder so. Oder
ist das 2011. Das, wo er auch seine Kindheit erzählt?
Ja, genau.
Ich fand das auch nicht schlecht. Also das war auch gar nicht so geschrieben wie seine Briefe. Da hat er so ein bisschen mal, also das ist erstaunlicherweise, ich kenne den Verlag nicht, aber ich habe mich gewundert, warum das nicht bei einem größeren Verlag erschienen ist. Mhm. Also vielleicht werden jetzt einige sagen, den kennt man doch im Verlag, aber mich hat das schon gewundert. Anscheinend war das vielleicht gar nicht möglich für ihn bei Surkamp, Rowohlt oder Kiwi und so weiter. Wahrscheinlich.
Ja, interessant.
Es war was Kleineres halt irgendwie.
Es war was, genau. Wobei stilistisch er manchmal wirklich ein bisschen an Schirach erinnert, wenn er dieses Buch geschrieben hat, weil das sehr reduziert oft geschrieben wurde. Also er macht auch keine langen Sätze und so.
Genau, wenig
Adjektive.
Mit Schirach
natürlich brüsk von sich weisen, mit Entsetzen sogar, aber es ist, deswegen ist es trotzdem wahr. Ne?
Ja, als Journalist ja sowieso, du fängst dir irgendwann an, auch Inhalt und Sound voneinander zu trennen. Ne? Und das würde ich bei Wagner zum Beispiel auch mal machen. Also auch wenn man mit seiner Position nicht übereinstimmt, finde ich die schon teilweise auch sehr gut geschrieben. Es hat schon diesen Hemingway-artigen
Stil. Ja, total. Siehst du, guck mal, da sind wir uns doch auch in diesem Punkt sehr einig geworden. Sasan, ich danke dir ganz herzlich. Wie schön, dass du da gewesen bist.
Ja, ich danke dir auch, Micky. Jetzt wollte ich eigentlich zuerst sagen, irgendwie, das war dieser Dad-Joke, den ich bringen wollte. Ich wollte sagen, bis nächsten Samstag und so tun, als wäre ich jetzt, würde ich jetzt denken, dass ich immer eingeladen werde am Samstag. Und da meinte meine Frau, das sollst du unbedingt lassen. Das habe ich aber trotzdem gesagt. Ja, lacht keiner, ne?
Ja, aber so sind die Dad-Jokes. Muss man im Zweifel immer auf seine Frauen hören. Was meinst du, wie häufig ich auf meine höre, was die mir alles schon ausgeredet hat, was die mir alles schon verboten hat? Gibt es eine lange Liste, glaub mal.
Sehr gut.
Aber ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Muss ja nicht nächster Samstag sein, aber es könnte ja ein Samstag sein.
Vielleicht
Zukunft.
Im November, ne? Wer weiß.
Ja, für mich.
Nein, Quatsch.
Sehr schön. Was kommt? Ja. Was ist die nächste Folge von der Freiwilligen Filmkontrolle? Die letzte Folge ist ja noch nicht allzu alt. Da ist das Jahr 1999, der zweite Teil. Aber was habt ihr euch als nächstes vorgenommen?
Also wir machen jetzt drei verschiedene Rankings, die wir beginnen. Also einmal Steven Spielberg Ranking. Wir haben auch schon mal Tarantino Ranking. Was kommt? Steven Spielberg Ranking. Ja. Dann machen wir die besten Musik- und Konzertfilme aller Zeiten.
Ja.
Und als drittes gehen wir die 70er Jahre durch.
Ach geil. Oh, sehr gut. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja.
Fantastisches
das für Rache,
Jahrzehnt.
Für die Rache des Wielanders, weil das sein Lieblingsjahrzehnt ist, ich in den 90ern so zugequatscht habe. Jetzt kann er irgendwie mal den Stab übernehmen.
Dann liebe Grüße auch an Arne Wielander und vielen Dank für deine Arbeit beim Rolling Stone und speziell natürlich für den fantastischen Podcast. Ich liebe ihn sehr. Dankeschön.
Ich danke dir auch.
Ciao, ciao.
Danke.
Mach's gut.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Fränking. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!